Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Einblick nach Osteuropa. Welche Fragen beschäftigen unsere NachbarInnen in den osteuropäischen Ländern und Gesellschaften in Konsequenz des russischen Überfalls auf die Ukraine, aber auch grundsätzlich? Welche Perspektiven gibt es im Hinblick auf eine faire, ökologisch und sozial verträgliche Zukunft? Welche Entwicklungen gibt es auf der politischen Ebene, welche in der Zivilgesellschaft und welchen Stellenwert hat diese? In unserem Podcast Einblick nach Osteuropa fragen wir nach den Menschen und Themen vor Ort. Der Podcast ist eine Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt und dem Radio HBW in Aschersleben. Mein Name ist Caroline von Gries. Ich bin freiberufliche Journalistin und Autorin in Sachsen-Anhalt. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Joanna Gwiazdecka. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Joanna Gwiazdecka ist Leiterin des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag. Sie ist Programmleiterin für Mittel- und Osteuropa und führt auch die Arbeit des mittlerweile geschlossenen Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Moskau weiter fort. Ihr Thema sind Gesellschaften in Tschechien, der Slowakei und Ungarn und sie war auch in Warschau tätig und wie gesagt jetzt Programmleiterin. Nochmal herzlich willkommen, Frau Gwiazdecka.
Herzlich willkommen aus Prag.
Ja, Sie sind in Prag und auch dort in Tschechien ist nicht nur in der Slowakei. Ist dies ein bevorzugtes Zielland für Menschen, die aufgrund der Kriegssituation und der auch weiterhin massiven Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine, aber auch auf die zivile Infrastruktur, also Strom, Wasser und auch Gas. Viele Menschen fliehen nach Tschechien in die Slowakei. Wie viele Geflüchtete sind es in Tschechien und wie steht diese Zahl im Verhältnis zur Bevölkerung? Und wie ist überhaupt die Situation der geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Tschechien und wenn es Unterschiede gibt, vielleicht auch in der Slowakei?
Ja, das ist eine breite Frage. Also nach den letzten Angaben befinden sich in Tschechien etwa 460.000 Geflüchteten. Mit anderen Wörtern, auf 1.000 tschechische Bürger leben in Tschechien 43 Menschen aus der Ukraine. Und Tschechien ist damit das dritte Land in Europa nach Polen und Deutschland, in dem sich die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger aufhalten. Selbstverständlich, diese Zahlen ändern sich. Vor kurzem hat man auch befürchtet, dass der starke Winter und die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine eine neue Migrationswelle auslösen werden. Der tschechische Minister der Inneren hat angekündigt, dass in Tschechien jetzt nur 10.000 Flüchtlinge aufgenommen werden können und mehr Kapazitäten habe das Land nicht. Diese Äußerung hat hingegen eine weitere Debatte aufgelöst, was wäre, wenn dann doch mehr Geflüchteten kommen werden. Und die gleiche Debatte wurde auch in der Slowakei geführt, wo das Ministerium des Inneren im schlimmsten Fall bis zu 700.000 Geflüchteten erwartet hatte. Das waren aber Prognosen, die sich bis jetzt nicht verwirklicht haben.
Wir wissen gar nicht so genau, dass es auch in der Slowakei und in Tschechien vor allem so viele, vor allem im Verhältnis zur Bevölkerung, wie Sie das ja auch gesagt haben, Flüchtlinge gibt. Eine Frage hätte ich noch. Es heißt, dass relativ viele, nämlich 120.000, auch schon in Arbeit seien. Können Sie dazu etwas sagen? Also wie die Situation und die Perspektive der Geflüchteten in Tschechien ist?
Ja, also wenn wir über diese zwei Länder sprechen, Tschechien und Slowakei, dann müssen wir das vor Augen haben, dass die Lagen auf dem Arbeitsmarkt in Tschechien und in der Slowakei verschieden sind. In Tschechien gibt es einen der geringsten Werte für Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union überhaupt. Das sind 3,5%. Und tatsächlich suchen tschechische Unternehmen dringend Beschäftigte, die sie auch nicht so einfach finden können. Wie überall, so ist auch in Tschechien das Profil der Geflüchteten eher gleich. Aus der Ukraine reisen fast ausschließlich Frauen aus, die meisten auch Kinder dabei haben. Und damit diese Frauen arbeiten können, müssen zunächst entsprechende Bedingungen geschafft werden. Vor allem soll die Kinderbetreuung gesichert werden. Also ich würde sagen, man kann sich auch erinnern an die ganz große Debatte in Deutschland über die Möglichkeiten, dass die ukrainischen Kinder jetzt gleich in die Schule gehen können. Und in Tschechien war das auch ein Problem und eine große Herausforderung. Aber die Geflüchteten aus der Ukraine, die sind schon auch auf dem Arbeitsmarkt präsent und in vielen Fällen arbeiten sie schon auch längst in Tschechien oder in der Slowakei.
Und können Sie da noch etwas dazu sagen, in welchen Bereichen Sie arbeiten? Also ich weiß nicht, sind das alle Branchen, die Arbeitskräfte suchen? Sind das eher so vom Qualifizierungsniveau her? Wie ist das in Tschechien? Und wenn Sie das Problem Kinderbetreuung angesprochen haben, ja, das kennen wir natürlich hier in Deutschland auch. Das hat große Auswirkungen auf das System der Kinderbetreuung. Wie geht denn Tschechien oder auch die Slowakei, wie gehen Sie damit um? Und dann vielleicht noch als kleine Frage, wir haben ja hier auch das Problem der Sprache, also die Geflüchteten müssen erst einmal überhaupt wenigstens Grundkenntnisse im Deutschen erlernen. Ist das mit den Sprachen bei Ihnen einfacher für die Geflüchteten?
Das ist selbstverständlich. Also die ukrainische und tschechische Sprachen, sie sind viel ähnlicher als deutsche und ukrainische Sprache. Und aus diesem Grunde, diese Integration ist viel einfacher. Und soweit ich mich orientiere, wenn es um die Arbeitssuchende geht, dann sind in Tschechien alle gebraucht. Von der qualifizierten Kräfte wie Ärzte oder Krankenschwester bis zu Putzfrauen. Oder es gibt auch solche Fälle, dass man auch ukrainische Lehrerinnen an die tschechische Schulen einstellt, weil man auch die Kräfte braucht, die ukrainisch sprechen.
Okay, ich verstehe. Alles klar. Mit der Sprache, das ist natürlich dann auch ein Vorteil. Also für beide Seiten, denke ich an dieser Stelle. Sehen Sie denn aus Ihrer ganzen Erfahrung eine Perspektive, also eine längerfristige Perspektive für UkrainerInnen in Tschechien und der Slowakei? Oder denken Sie, dass die meisten wieder zurückgehen?
Es sind schon sehr viele zurückgekommen. Und sehr viele auch sprechen darüber, dass nach dem Kriegsende werden sie auch nach Hause kommen möchten. Selbstverständlich ist eine offene Frage, die die Kinder betrifft, weil die Kinder, die hier sich integrieren, an die Schulen gehen, die lernen auch tschechische Sprache, die lernen auch im tschechischen System. Und dann so ein Kind nach ein paar Jahren wieder in die Ukraine mitzunehmen, das kann auch schwierig sein. Aber es gibt auch ziemlich große und intensive Verbindung in die Ukraine. Also man muss sich das auch vorstellen, dass alle diejenigen, die hierher gekommen sind, sie haben auch sehr oft Familien in der Ukraine und da bestehen sehr intensive Kontakte. Zwar aus Tschechien kann man nicht direkt in die Ukraine fahren, aber sehr oft werden auch diese Strecken durch Ungarn oder Slowakei genutzt.
Wie ist denn überhaupt die Solidarität in der Bevölkerung in Tschechien und in der Slowakei, soweit Sie dazu auch etwas sagen können, mit den ukrainischen Geflüchteten? Also es gab ja auch Proteste in Prag gegen die scheinbare Bevorzugung von ukrainischen Geflüchteten. Sowas gibt es in Deutschland in anderer Form auch. Wie schwerwiegend ist das und wie sind überhaupt die Reaktionen in der Bevölkerung auf diese vielen Menschen, die nun auch gerade, wie Sie erwähnt haben, in die Slowakei gekommen sind, aber auch nach Tschechien?
Also die Geflüchteten, die sind auch nicht so regelmäßig in dem ganzen Land verteilt. Es ist klar, das größte Teil befindet sich in Prag und auf dem Lande, das hängt davon ab, ob die Möglichkeiten haben, sich dort aufzuhalten, eventuell Arbeit zu bekommen. Aber wie gesagt, diese Zentren bilden die Großstädte in Tschechien. Das ist Prag, das ist Brno, Ostrava bzw. Pilsen. Sie haben sicherlich diese riesige Demonstration auf Václavské náměstí im Oktober dieses Jahres gedacht. Aber ich bezweifle, ob diese Demonstration tatsächlich maßgeblich für die allgemeine Stimmung im Lande ist. Diese Demonstrationen, es fanden zwei statt, wurden vor allem durch die steigenden Energiepreise aufgelöst. Und das spürt man, also diese Teuerung in Tschechien, aber auch Energiepreise, das ist das größte Problem, wahrscheinlich das größte Problem in der tschechischen Gesellschaft. Während dieser Demonstrationen wurden auch mehrere Parolen gegen den Krieg in der Ukraine und die Geflüchteten in Tschechien verkündet. Diese Gruppen, die sich dort beteiligt haben, könnte man am ehesten mit den sogenannten Queerdenker-Protesten in Ostdeutschland, vor allem in Sachsen, vergleichen. In der Pandemie haben sie, also diese Gruppen, die Demonstrationen gegen Impfungen und Regierungspolitik veranstaltet. Das alles ist sehr beunruhigend. Trotzdem kann man nicht sagen, dass diese Kreise bereits den führenden Ton im Lande angeben.
Ja, ein Glück, dass man das nicht sagen kann. Es ist interessant, dass da offensichtlich parallele Entwicklungen sind. Also so vorsichtig ich von hier aus da sein möchte, weil ich die Gesellschaft in Tschechien und auch in der Slowakei eben nicht so gut kenne. Was mir jetzt noch einfällt als kleine, in Anführungszeichen, Fragen ist, wie sieht es denn aus mit Wohnungen in den Hauptstädten oder in den großen Städten, die Sie genannt haben? Gibt es da Probleme? Und dann noch die besondere Situation von Roma-Flüchtlingen oder Romnia-Flüchtlingen. Gibt es da eine Entwicklung? Da gab es ja im Mai, war das, glaube ich, auch Probleme mit Zurückweisung. Das ist sicherlich ein Sonderproblem, aber vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen.
Ja, also wie ich schon erwähnt habe, die Mietpreise in Tschechien sind jetzt sehr, sehr teuer geworden. Aber das hat nicht nur mit dieser erhöhten Anfrage zu tun, aber auch mit steigenden Energiekosten. Und selbstverständlich alle Wohnungen, die etwas billiger sind, die sind sofort weg aus dem Markt. Ja, also die Roma-Flüchtlinge, das war ein riesengroßes Problem. In Prag haben sich viele von denen in der Nähe vom Hauptbahnhof gesammelt. Man konnte nicht so handhaben mit Unterkünften für sie. Aber da hat auch, ich würde sagen, möglicherweise eine ziemlich schlechte Rolle Ungarn gespielt. Viele aus diesen Menschen haben bereits europäische Pässe oder beziehungsweise haben ungarische Pässe. Und das Prozess der Registrierung dieser Flüchtlinge läuft auf diese Art und Weise, dass man zuerst überprüfen müsste, ob sie überhaupt diesen Aufenthaltstitel in der Europäischen Union haben. Und weil sie selbst das nicht erklären könnten, dann hat man in Ungarn angefragt. Und diese Antworten, anstatt schnell zu laufen, haben sich hingezogen. Da waren auch sehr viele Frauen mit Kindern und man hat gehofft, dass man das schnell klären kann, um den Status diesen Menschen zu klären und dann um sie auch Unterkunft und ja solche Grundbedingungen sichern zu können. Jetzt ist das kein Problem mehr in diesem Sinne. Das heißt, es kommen keine Roma-Geflüchtete aus der Ukraine. Aber man muss sagen, dass leider die Lage in Tschechien ist es nicht besonders erfreulich. Also der sogenannte Problem mit Roma-Minderheiten, das ist eine Sache, die ständig diese Gesellschaft auch beschäftigt. Und da sind auch sehr viele Spannungen da drin.
Ja, ein eigenes Thema. Vielen Dank, dass Sie kurz dazu etwas gesagt haben. Auf die Energiepreise würde ich auch tatsächlich später noch einmal gerne zurückkommen. Wie wird denn grundsätzlich in Tschechien und in der Slowakei nach so vielen Monaten, die dieser Krieg gegen die Ukraine jetzt schon andauert, wie wird dieser russische Krieg gegen die Ukraine wahrgenommen? Und welche Rolle spielt er im Bewusstsein der Menschen? Das erklärt sich schon aus manchen Dingen, die Sie schon angesprochen haben, aber vielleicht noch mal grundsätzlich, also in der Bevölkerung und auch in der Politik. Verändert er das Selbstverständnis der Menschen in Tschechien?
Die tschechischen und slowakischen Bürgerinnen und Bürger sind vor allem mit dem Krieg und mit den damit verbundenen Folgen und Veränderungen müde geworden. Alle wünschen sich, dass diese Lage sich bald ändert. Irgendwo im Hinterkopf bleibt aber eine Vorstellung, dass alles sich so weit geändert hat, die Weltlage nie wieder so aussehen wird, wie wir sie noch kennen. Und das hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Politik und auf die Unterstützung von regierenden politischen Kräften in diesen Ländern.
Hier in Deutschland hat ja am Anfang dieser Krise, die das ja auch weltweit ausgelöst hat, hat man von Zeitenwende gesprochen. Das ist ein schwieriger Begriff. den will ich ja auch nicht diskutieren, aber was Sie berichten, heißt, dass die Politik denkt, dass sie sich ganz grundsätzlich ausrichten muss oder dass das Bewusstsein der Menschen auch so ist, dass es eigentlich eine grundsätzlich neue Ausrichtung braucht. Ist das richtig?
Es ist mir ein bisschen schwierig, auf diese Frage zu antworten, aber das sind solche stürmische Zeiten, wo man sehr schwer jetzt sagen kann, was auf uns noch alles zukommen kann. Und das spüren die Menschen. Und das beunruhigt allen hier in dieser Region. Und wir sprechen hier selbstverständlich über Tschechien und Slowakei, Ungarn. Aber man muss auch daran denken, dass alle diese Länder, die sich in der Nähe von Ukraine befinden, dass hier auch so eine ganz spezielle Stimmung herrscht. Und dieser Austausch zum Beispiel zwischen Tschechien und Polen oder die Visegrad-Gruppe. Also diese Länder sind sehr misstrauisch. Selbstverständlich auch Bürgerinnen und Bürger sind auch sehr unsicher zu der Rolle der Europäischen Union in diesem ganzen Konflikt und wie die Europäische Union sich auch jetzt um diese Region kümmert. Das sind noch weitere Fragen.
Okay, dann
eine philosophische Frage würde ich
sagen. Ja, das stimmt. Also vielleicht zerlegen wir das ein bisschen. Also welche Ängste sind denn in Tschechien durch diesen Überfall wach geworden? Sicherlich nicht nur in Tschechien. Und welche Rolle spielt da der historische Kontext, also auch dieses immer wieder angespannte Verhältnis zu Russland, auch die historische Erfahrung, die diese Länder ja alle haben, also dass sie nicht frei waren in der Vergangenheit in ihrer Politik, also bis 1993, spielt auch so etwas wie die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, auch wenn es schon lange her ist, spielt das alles eine Rolle in der jetzigen Wahrnehmung?
Es ist verständlich. Also die Erfahrungen aus dem Jahr 1968 spielen eine sehr wichtige Rolle. Diese Erfahrungen werden aber heute nicht durch die Ängste geäußert. Die Ängste, das sind existenzielle Ängste. Es ist verständlich, es gibt sehr viele Kräfte, die diese Ängste ausnutzen möchten und versuchen, das mit dem historischen Kontext in Verbindung zu setzen, aber Mehrheit der Gesellschaft unterstützt die Ukraine und stellt deren Recht auf militärische Selbstverteidigung nicht in Frage. Das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied zwischen dieser, würde ich sagen, westeuropäische und mittelosteuropäische Wahrnehmung dieses Krieges.
Das kommt dann auch aus einer größeren Identifikation mit den östlichen Nachbarn. Also Sie sind eben auf die Visegrad-Gruppe eingegangen. Wie würden Sie denn diesen Zusammenhalt der osteuropäischen Staaten beschreiben? Also die sind ja auch teilweise gemeinsam, die Ministerpräsidenten, nach Kiew gefahren mit dem Zug. Das war ein starkes Signal auf jeden Fall, das gesendet worden ist. Was müssten wir vielleicht darüber lernen hier in Westeuropa oder auch bleiben wir bei Deutschland, was dieses Selbstverständnis anbelangt oder was auch möglicherweise Erwartungen sind, die von dort ausgehen?
Ja, also auch eine sehr komplexe Frage. Also ich würde das so sagen, hier auch diese angespannte Lage hat damit zu tun, dass man in dem ständigen Kontakt, Austausch, auch die Menschen, die hin und her fahren, die fahren in die Ukraine, fahren zurück, auch diese Hilfelieferungen, das Ganze generiert hier so ein Gefühl, dass dieser Krieg ist als näher empfunden. Das passiert tatsächlich an der Grenze. Und auch der letzte Fall, als in Polen zwei Menschen getötet haben in der Nähe der Grenze, das hat hier auch eine andere Wahrnehmung. Man spürt dieser Krieg, man spürt diese Unruhe, man spürt auch eine gewisse Unsicherheit, wie sich weiter die Lage entwickelt. Auch wirtschaftlich sind diese Länder sehr betroffen. Dieser Austausch mit der Ukraine war für diese Region ziemlich wichtig, auch vor dem Krieg. In Tschechien wohnen weiterhin viele Russen, Russinnen, auch viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die auch vor dem Krieg umgezogen sind. Und dieses Land war immer offen für die östlichen Nachbarn, die hier in Tschechien ihr Zuhause gefunden haben. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, die gleiche Lage war in der Slowakei, in Ungarn vielleicht weniger. Diese Offenheit war in der weiteren mittelosteuropäischen Länder nicht selbstverständlich oder war sie mit vielen weiteren Bedingungen verbunden. Aber das ist auch noch ein zusätzlicher Faktor, wieso hier diesen Krieg auch anders empfunden ist.
Ich versuche das noch mal kurz, ob ich das richtig verstanden habe, zusammenzufassen. Also Tschechien und die Slowakei waren auch vorher sehr offen für die Aufnahme aus der Ukraine und russischen Menschen, also für die Kultur insgesamt und auch wirtschaftlich betrachtet. Das war nicht so ein Schritt, wie es jetzt für uns aus Deutschland ist. In Ostdeutschland vielleicht auch noch mal ein bisschen anders als in Westdeutschland, aber trotzdem, das ist wie ein Sprung. Wir hatten vorher nicht so viele Kontakte. Und das ist in Tschechien und der Slowakei ganz anders. Das ist, finde ich, einen wichtigen Punkt. Ist das richtig oder wollen Sie das noch ergänzen?
Genau, aber ich würde sagen, dieser Unterschied befindet sich in diesem Wort Aufnahme. Nämlich diejenigen, die hier vor dem Krieg angekommen sind. Russinnen, Russen, Ukrainer, Ukrainerinnen, die wurden hier in diesem Sinne nicht aufgenommen, nur die sind umgezogen und haben sich hier das Leben arrangiert. Selbstverständlich, diese staatliche Prozedere, da würde man sagen, ja, das ist die Aufnahme, sie müssten sich registrieren, sie müssten sich hier anmelden und so weiter. Aber das war was völlig anderes, als wenn man daran denkt, dass die Flüchtlinge kommen und wir werden sie aufnehmen. Sie sind hier umgezogen. Und diese Nähe von der Sprache hat für sie relativ einfach der Weg zum normalen Leben geöffnet. Und das war auch so ein riesengroßen Unterschied, als diese Welle von den Geflüchteten kam. Selbstverständlich, sie kamen hier als Menschen, die müssten sich alles von Anfang an arrangieren und organisieren. Wenn man so sich umschaut, auch in Prag, dann sieht man nicht, dass die irgendwie sichtbar sind oder dass die irgendwo leben am Rand der Gesellschaft. Also die sind gleich, ich mag nicht so sehr dieses Wort, aber das muss ich sagen, mit integriert. Also die schwimmen mit und haben bessere oder nicht so gute Arbeit hier gefunden. Aber immerhin, die sind dabei. Die sind nicht irgendwo an einem Ort, das wir für die Geflüchteten reserviert haben.
Das finde ich ganz wunderbar, wie Sie das an diesen beiden Worten festmachen, also Aufnahme oder Umzug. Ja, das sagt eigentlich ganz viel. Vor allem für die Situation der Menschen aus der Ukraine, dass natürlich eine ganz andere Grundposition ist, wenn sie Teil der Gesellschaft sind oder wenn sie sozusagen erstmal integriert, ich nehme das auch mit Anführungszeichen, das Wort integriert werden müssen oder sich integrieren sollen. Sie haben vorhin das Wort EU schon erwähnt, also nicht das Wort, sondern die Institution. Wie steht man denn in Tschechien und auch in der Slowakei zu der ja viel diskutierten Forderung aus der Ukraine selbst, nämlich die schnelle Aufnahme in die EU? Würde das in Tschechien und in der Slowakei befürwortet werden? Und Sie haben das auch schon angedeutet, also wie steht man zu Waffenlieferungen, also das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung, dass das unbestritten ist, das haben Sie schon gesagt. Heißt das, dass die Bevölkerung auch Waffenlieferungen befürwortet?
Tschechien, Slowakei und Ungarn wurden selbst in der Europäischen Union aufgenommen. Und hier gibt es noch konkrete Erfahrungen mit den Bedingungen, die vorher erfüllt sein müssen. Die Aufnahme der Ukraine in der Europäischen Union hat eine symbolische Bedeutung einerseits, aber trotzdem sollte man sie eher als einen längeren Prozess denken und nicht als eine Entscheidung von EU-Gremien. Zu den Waffenlieferungen. Ja, die Waffenlieferungen werden wie in vielen anderen Ländern auch hier unterschiedlich gesehen. Eine Mehrheit spricht sich aber für solche Hilfe für die Ukraine aus. Dafür wurden sogar öffentlich Gelder gesammelt, für die man Waffen gekauft hat. Tschechien selbst hat auch eigene Möglichkeiten, denn die Waffenindustrie bildet traditionell einen wichtigen Zweig der Wirtschaft in Tschechien.
Wie stark ist eigentlich in Tschechien und in der Slowakei eine Friedensbewegung? Gibt es das überhaupt? In welcher Größenordnung gibt es Friedensbewegungen in Tschechien und in der Slowakei?
Ja, also ich würde damit anfangen, dass wie überall, so hofft man auch in Tschechien auf ein baldiges Ende dieses Konfliktes. Und interessant in diesem Kontext scheint die Äußerung des amtierenden Präsidenten Miloš Zeman, der in vielen Kreisen als ein verharrter Russland-Anhänger galt. Nach Kriegesausbruch sagte er nach der Ansprache von Wladimir Putin etwas metaphorisch, dass man mit den Fehlern des anderen, also NATO, USA, Westen, nicht eigene Fehler entschuldigen könne. Wie überall, so gibt es auch in Tschechien eine Friedensbewegung, die scheint jedoch die Annahme des ansonsten nicht besonders beliebten Präsidenten zu teilen. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Also diese Bewegung hatte sich konsolidiert mit den Protesten gegen die US-amerikanische Basen in Tschechien, die im Jahre 2006 zur Gründung einer Initiative Neza Kladnem, Nein für die Basen, führte. Und diese Initiative existiert weiter, jedoch tendiert in eine Richtung, die sie mittlerweile eher an tschechischen Queerdenker annähert. Hingegen, es gibt sehr viele junge Menschen in Tschechien, die sich als Pazifisten sehen und lehnen jeglichen Krieg als Instrument der internationalen Auseinandersetzungen ab. Kurz gesagt, es gibt keine Gründe, die eine Aggression gegenüber einem anderen Staat bzw. anderen Subjekten rechtfertigen können. Wenn man den Krieg im Irak oder in Vietnam verurteilt hat, gilt das auch für diese jungen Menschen für den Krieg in der Ukraine. Die angegriffenen Staaten dürfen sich auch verteidigen, so wie damals niemand behauptet habe, dass Vietnam wegen der militärischen Unterlegenheiten von den USA gleich kapitulieren sollte.
Es ist interessant, dass das eine Generationenfrage auch ein bisschen zu sein scheint in Tschechien und in der Slowakei. Was für verschiedene wichtige Meinungen gibt es denn? Also was denkt man, wie der Krieg beendet werden könnte? Also einerseits das Recht auf Selbstverteidigung, andererseits ist kein Krieg gerechtfertigt. Ist man denn dort, das ist ja auch eine wichtige Frage, die im Moment auch hier gerade auch im linken politischen Lager diskutiert wird, sollte man mehr verhandeln oder wie sieht überhaupt jetzt in Tschechien, also unabhängig von jeder politischen Richtung, die Stimmungslage aus? Also eher auf Härte oder eher auf Verhandlung?
Erstens, jetzt sieht man und spürt man, dass man sehr vieles verschlafen hat. Dass die Verhandlungen sollten schon viel, viel früher beginnen und dass man einen gewissen Punkt verpasst hat, in dem wirklich zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, die man jetzt nicht so einfach lösen kann. Selbstverständlich, dass alle wünschen sich diese Verhandlungen. Das ist eine Sache, die wäre sozusagen die beste mögliche Lösung. Nur, wie gesagt, wenn man hier hört, und das sind manchmal auch die Berichte von den Opfern, die erzählen, was sie selbst in der Ukraine erlebt haben, vor allem Frauen mit Kindern, was sie alles gesehen haben, dann es ist sehr schwierig, diesen Leuten gegenüber zu sagen, aber es wäre besser, wenn ihr euch nicht verteidigen würden. Auch eine, würde ich sagen, eine natürliche Reaktion von einem Menschen, der sieht, dass jemand in der Straße auch angegriffen wurde, ist dem zu helfen. Und wenn jemand mit großer Gewalt jemanden attackiert, dann selbstverständlich, man kann diesen Menschen nicht sagen, verteidige dich nicht. Aber wie gesagt, das sind solche Sachen, die einmal kann man das auf eine staatliche, internationale Ebene erörtern, aber andererseits, das sind ganz praktische Erfahrungen oder Lebenserfahrungen von diesen Menschen, die hier gekommen sind und die sehr oft auch sehr traumatisiert sind. Sie haben sehr oft diese posttraumatische Syndrome und benötigen auch eine ganz spezielle Unterstützung.
Dann würde ich gerne an dieser Stelle eine Frage stellen. Sie haben die Frauen schon angesprochen. Es sind jetzt gerade wieder Nachrichten laut geworden, die auch auf die sexualisierte Gewalt hinweisen, die in der Ukraine ausgeübt wird. Ist das ein Thema in Tschechien und in der Slowakei, wenn Sie sagen, Sie haben eben auch sehr viele Menschen, die traumatisiert sind? Wie geht man als Gesellschaft damit um? Oder ist das in der Bevölkerung auch ein Thema, die Situation von Frauen ganz besonders, wobei sich die sexualisierte Gewalt, soweit diese Berichte ernst zu nehmen sind, die wir natürlich auch nicht überprüfen können, richtet sich diese sexualisierte Gewalt gegen alle, also gegen Frauen, gegen Kinder, aber auch gegen Männer. Aber es sind, denke ich, trotzdem mehr Frauen. Ist das ein Thema in Tschechien und in der Slowakei? Wird darüber gesprochen oder ist das immer noch ein Tabu?
Tabu ist das nicht, aber selbstverständlich haben sich selbst Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier leben, darum gekümmert. Und zwar aus diesem Grunde, dass eine Person, die sich in einem posttraumatischen Syndrom befindet oder darunter leidet, erstmal in der eigenen Muttersprache helfen kann. Das heißt, es gibt sehr viele Organisationen, die sich um diese Personen kümmern. Und das wird auch vermittelt. Aber wie gesagt, wenn Sie schon darüber gesprochen haben, also diese Evidenzen oder diese Beweise, das sind diese lebendigen Menschen, die hier kommen und sie sind in so einem Zustand, wo man einfach nicht bezweifeln kann, was sie alles erlebt haben und welche Hilfe sie auch benötigen. Ich selbst habe am Hauptbahnhof, als diese große Welle angekommen ist, geholfen und ich habe diesen Menschen gesehen. Und da bräuchte ich eigentlich sogar nicht zu fragen, was sie erlebt haben.
Also von meiner Seite aus ist das auch kein Zweifel. Das ist mir auch wichtig zu sagen, sondern ich denke eher, ist es eher ein schwieriges Thema, das sich ja dann oft auch der Sprache entzieht und auch der Beweisfähigkeit. Das ist gut, dass Sie darauf hingewiesen haben. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Thema, das eigentlich viel mehr besprochen werden sollte, das mehr auf die Agenda gehört, auch was dieses ganze Kriegsgeschehen anbelangt, sicherlich nicht nur in der Ukraine. Da sprechen wir ja von dem Thema, dass es bei jedem Krieg im Prinzip gibt. Wie ist das von Ihrer Warte aus? Also wäre das ein Thema, das man eigentlich auch EU-weit mehr in den Blick nehmen müsste?
Ja, jede Frau, die sich in Frauenbewegung engagiert, weiß, dass die Frauenprobleme immer in eine hintere Reihe abgestellt werden. Und man muss sich sehr, sehr intensiv durchsetzen, um die Öffentlichkeit auf diese Probleme zu sensibilisieren. Und selbstverständlich, also das alles, was jetzt in der Ukraine passiert, was da überall passiert in der Welt. Wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, aber bei jedem Konflikt. Das ist ein riesengroßes Problem, dass Gewalt gegen Frauen ist als ein Mittel im Krieg genutzt. Und das sollte man darüber sprechen. Das muss man auch irgendwie als ein ernsthaftes Problem stellen.
Vielleicht können wir an der Stelle einmal ganz kurz auf die Situation von Frauen überhaupt in der Tschechischen Republik und in der Slowakei eingehen. Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall völlig recht, dass das ein Thema ist, was in jedem Fall viel, viel mehr auf die Tische gehört, dass man sich damit wirklich beschäftigt. Dann hat man es sicherlich immer noch nicht gelöst, weil diese persönliche Katastrophe lässt sich gar nicht politisch lösen und nur sehr schwer auch heilen oder therapeutisch lösen. Aber das kann man gar nicht so beschreiben. Da fehlen dann tatsächlich auch die richtigen Worte dafür. Aber wie geht es den Frauen in Tschechien und in der Slowakei überhaupt? Welche Themen sind dort virulent? In Polen gibt es den Streit über Abtreibung. Wie sieht es mit den Frauenrechten und auch der Politik in den Ländern aus, in denen sie ihr Büro betreiben?
Die tschechische Frauen kämpften für eine reale Gleichstellung auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, so würde ich das kurz formulieren. Das Szenario, dass man in Tschechien das Abtreibungsrecht verschärft, scheint mir wenig wahrscheinlich zu sein. Das Gleiche gilt auch für Slowakei und Ungarn, obwohl in der Slowakei wurden solche Versuche unternommen, zum Glück erfolgslos. In Tschechien spricht man auch jetzt gerade, aber das hat nicht mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, nur mit der gesamten Lage auch sehr viel über Gewalt gegen Frauen. Und dazu braucht man auch andere Lösungen in dem System selbst. Aber das, was ich jetzt über diese geflüchtete Frauen erzählt habe, dass man bezweifelt, was sie erlebt haben, das betrifft überhaupt Gewalt gegen Frauen. Man fragt immer nach Beweisen, man versucht das immer so zu systematisieren, dass eigentlich sehr oft diese Rolle von Opfer und Täter nicht klar bleibt. Da sagt man, oh ja, ihr seid in der Familie, ihr seid irgendwie beide schuldig oder ihr seid so eine Paar und das sind Sachen zwischen euch beiden. Und das ist ein sehr problematischer Zugang. Selbstverständlich, man braucht viel mehr Unterstützung vom Staat, um dieses Problem zu lösen.
Ja, das ist auch ein Thema, das natürlich nicht nur Tschechien und die Slowakei betrifft, sondern das, wie Sie auch schon gesagt haben, die Frauenbewegung insgesamt beschäftigt und alle Frauen in allen Gesellschaften dieser Welt und natürlich auch in Deutschland. Sie haben jetzt von häuslicher Gewalt gesprochen. Das ist auch sehr schwer nachweisbar. Vielleicht fast auf einer Ebene noch schwieriger als die Gewalt im Krieg. Aber das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, will ich auch nicht. Vielleicht können wir noch einmal von den Frauen jetzt auf die Gesamtsituation kommen. Wir hatten schon darüber gesprochen, die Energieknappheit, da müssten wir ja schon noch mal einen Blick drauf werfen. Wie groß ist in Tschechien denn die Abhängigkeit von russischem Gas und in der Slowakei? In Ungarn ist sie auf jeden Fall sehr groß. Das ist ja auch an die Öffentlichkeit gedrungen. Wie es in Tschechien und der Slowakei ist, wissen wir nicht so genau. Und wie geht man denn damit um? Also was sind dort Alternativen? Gibt es ökologische Überlegungen? Natürlich nicht kurzfristig, aber vielleicht mittel- und langfristig. Und vor allem, wie geht man jetzt auf diesen Winter zu, in dem es ja ganz klar ist, dass die Menschen Wärme brauchen?
Wenn man über die Energiepreise in Tschechien, Slowakei und Ungarn spricht, muss man vorher an die bisherige Energiepolitik in diesen Ländern denken. In allen diesen Ländern spielt die Atomkraftenergie eine bedeutende Rolle, die die Energie für die große Industrie liefert. Und diese Energie wird auch als eine saubere Energie gesehen, das heißt als eine Null-Emission-Energie. Die Energiepreise in Tschechien für die kleineren Unternehmen und Haushalte sind dramatisch gestiegen, sodass die Regierung sie künstlich gestoppt hat. Auch gab es eine riesengroße Debatte darüber und man hat fast jeden Tag, also als Hauptthema in allen Nachrichten darüber berichtet. Diesen Preisstopp auf die Energiepreise haben auch Regierungen in der Slowakei und Ungarn verwendet. Aber ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger Faktor. In der Europäischen Union bilden die lokalen Energiemärkte im Grunde durch die mehrere Vernetzungen ein allgemeines Netz, in den ähnlichen Prozessen ablaufen, die nur anders von den lokalen Regierungen gehandelt werden. Die Abhängigkeit vom russischen Gas ist eindeutig am stärksten spürbar in Deutschland, würde ich sagen. Besonders in den östlichen Ländern der Europäischen Union ist man da von vornherein viel vorsichtiger vorgegangen.
Und ganz konkret, wie sind denn die Preise gestiegen? Können wir dazu was hören? Also hat sich das verdoppelt, verdreifacht oder noch mehr? Oder ist das in einem anderen Rahmen, als das hier in Deutschland ist? Und was tut die Regierung, um die Menschen zu unterstützen?
Die Energiepreise sind um 100% gestiegen. Und man hat verschiedene Mechanismen jetzt in Gang gesetzt. Unterstützung vom Staat, die sogenannte Preisstopp für die Energie, aber das kann man nicht künstlich ewig halten. Also das sind zwei Sachen, die sich widersprechen. Einerseits freier Markt und diese Mechanismen, die bis jetzt Energiepreise gestaltet haben. Und das, was man jetzt macht, also sozusagen widerspricht man das, was man vorher nach der Wende eingeführt hat. Das ist eine Sache, aber eine andere Sache ist, dass sehr viele Menschen wirklich riesengroße Probleme haben. Und darüber wird auch berichtet. Vor allem Menschen, die nicht mehr arbeiten, die in Ruhestand sind. Sie können sich nicht so richtig leisten, ihre Wohnungen zu heizen. Abgesehen davon, dass wegen dieser Energiepreise alle Preise gestiegen sind, vor allem Lebensmittel, auch diese Grundnahrungsmittel. Und im Grunde genommen, niemand kennt die richtige Lösung. Jetzt sind auch spezielle Steuern eingeführt werden für die sogenannte unerwartete Gewinne. Das ist so eine direkte Übersetzung. Und das sollten jetzt die Energielieferanten oder diese Unternehmen, die vom Energiehandel profitieren, bezahlen. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem, ja, in diesem ganzen System, wo man wirklich nicht weiß, wie man dafür reagieren sollte. Also die einzige Lösung, die jetzt möglich wäre, um das alles zu beenden, wäre auch, diesen Krieg zu beenden, damit sich zumindest diese Sphäre normalisiert.
Ja, das Problem dieser Zugewinnsteuer oder dieser Übergewinnsteuer, das wird ja hier auch diskutiert und das ist sicherlich erstmal eine gute Idee, aber natürlich keine Lösung langfristig. Wenn Sie das so berichten, kann ich tatsächlich die Menschen, die Rente beziehen, die sowieso schon Probleme haben, kann ich vor mir, vor meinem geistigen Auge sehen. trotzdem nochmal die Frage, gibt es eigentlich ein ökologisches Bewusstsein in der tschechischen und slowakischen Gesellschaft, dass man sagt, wir müssen klar jetzt erstmal gucken, wie wir überhaupt die Menschen versorgen, das ist ganz logisch, aber langfristig müssen wir einfach anders wirtschaften, als wir das bisher gemacht haben, gibt es das oder ist das völlig untergegangen, weil es ganz andere Probleme gibt?
Es gibt mehrere ökologische Bewegungen und Organisationen. Ihre Geschichte ist jedoch anders als die Geschichte ähnlicher Bewegungen in Deutschland. Sie haben sich auf der Welle von Protesten jüngeren Menschen erst zuletzt stärker entwickelt. Und das war vor allem Friday for Future oder Extinction Rebellion. Die haben völlig andere Bezug und Geschichte als ökologische oder grüne Bewegungen in Deutschland.
Das heißt, sie sind vor allem jünger und es gibt eben so etwas wie eine grüne Partei oder so, wie wir das, Bündnis 90 Grüne, gibt es dort nicht, weil einfach die Gesamtgeschichte anders ist. Sind denn diese jungen Menschen dann auch ähnlich radikaler, so wie das hier in Deutschland auch ist? Also Extinction Rebellion greift ja auch zu, sage ich mal, drastischen Mitteln, um aufmerksam zu machen. Gibt es das in Tschechien und in der Slowakei auch, solche Aktionen?
Die Aktionen so direkt vielleicht nicht, aber diesen Menschen sind sehr radikal. Nur, wie gesagt, dieser große Unterschied besteht auch in dem Verhältnis zu der Atomenergie. Also diese jungen Menschen hier aus dieser Region, sie behaupten, das wäre eine Lösung. Und das ist in Deutschland auch anders. Aber wie gesagt, diese Generation hat völlig andere Erfahrungen. Sie haben andere Muster, auch ein anderes Profil, wie sie entstanden sind. Ziele sind ähnlich, aber diese Erfahrung greift nicht so sehr in der Vergangenheit. Sie haben nicht das erlebt, was Grüne erlebt haben, also die Erfahrungen 68. Das waren in Tschechien komplett andere Zeiten. Und diese ökologische Bewegungen, die haben sich am Anfang auch inspiriert mit den deutschen Grünen, aber wegen Mangel an dieser historische Bündnis beziehungsweise historische Erfahrung haben sie auch einen anderen Weg gefunden.
Das ist interessant, finde ich, ne, sich das immer wieder klar zu machen, wie unterschiedlich dann auch die Entwicklungen sind. Also einerseits leben wir alle in derselben Zeit und manche Herausforderungen betreffen uns einfach alle. Trotzdem sind die Wurzeln unterschiedlich. Vielleicht können Sie an der Stelle einmal versuchen, die zivilgesellschaftliche Entwicklung überhaupt in Tschechien und in der Tschechischen Republik und auch in der Slowakei für uns ganz kurz zu skizzieren. Also, was gibt es neben diesen ökologischen Bewegungen für Richtungen? Und Frauen haben wir auch schon angesprochen, aber wie hat sich eigentlich die Zivilgesellschaft entwickelt? Das ist, soweit ich das verstanden habe, ganz anders, als es zum Beispiel in Ungarn der Fall ist. Können Sie da kurz etwas dazu sagen?
Ich würde sagen, nicht so ganz unterschiedlich in allen diesen Ländern. Also wenn man in dieser Hinsicht an Tschechien, Slowakei oder Ungarn denkt, soll man auch an die Differenzen zwischen großen Städten und dem ländlichen Raum denken. Solange diese Differenzen so groß bleiben, werden auch die Politik und das gesellschaftliche Leben von typischen Spannungen geprägt bleiben. Obwohl in der letzten Zeit gibt es paradoxerweise etwas, was immer mehr als gemeinsames Thema dieses Milieus verbindet. Das sind gerade ökologische Themen, wie zum Beispiel Wasser. Aber nicht nur. Das ist nur ein Beispiel. In Tschechien leiden größere Teile des Landes unter Wasserknappheit. Das hat die Menschen auf dem Lande mobilisiert, nach lokalen oder regionalen Lösungen zu suchen. Dabei sind diese junge, emanzipierte, grüne und linksorientierte Kräfte aus den Großstädten plötzlich verbunden.
Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ja, also das sind sehr viele Initiativen, lokale Initiativen, aber auch Organisationen, die in Großstädten vor allem aktiv sind, um diese Politik, um das Wasser zu ändern. Es gibt sehr große Probleme im Sommer, da wirklich ist diese Wasserknappheit sehr, sehr spürbar. Und da haben sich diese lokale Gruppen mit diesen Organisationen in Verbindung gesetzt und es gibt solche Netzwerke, wo sie versuchen, zum Beispiel verschiedene Empfehlungen auch für tschechische Regierung zusammen auszuarbeiten. Das ist ein Beispiel. Aber immer mehr spricht man über diese Klimawende, über Notwendigkeit, etwas gemeinsam zu machen, weil Wasser, das ist nur eine Sache.
Okay, vielleicht können wir von da aus den Sprung noch einmal wagen. Welche Perspektiven hat denn eine linke Politik in diesen Gesellschaften? Das ist ja nochmal ein anderes Thema als hier in Deutschland durch die Vergangenheit. Können Sie dazu etwas sagen?
Hier spielt Vergangenheit auch eine große Rolle, aber es gibt auch sehr viele junge, emanzipierte, progressive Linken, die sehr, sehr sensibilisiert sind, gleichwohl für die Sozialfragen, aber auch für die Fragen, wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, wie zum Beispiel Rolle der Frau und weitere solche, würde ich sagen, kulturelle Probleme. Und als Rosa-Luxemburg-Stiftung in Prag, wir haben auch eine Untersuchung durchgeführt und eine Studie. Und erstaunlicherweise die Gesellschaft in Tschechien, aber nicht nur in Tschechien, ist sehr linksorientiert. Wenn man fragt nach die Werte, was sich einzelne Menschen wünschen, was sie sich in ihrem Leben vorstellen, dann sind das sehr viele linke Ideen und linke Inspirationen, die sie prägen. Aber seltsamerweise bis jetzt gibt es keine Repräsentative, niemanden, der diesen Menschen ansprechen würde. Das ist erstaunlich, das kann man sich nicht so einfach erklären. Ich weiß es nicht, wieso das ist. So, aber wie gesagt, diese linke Background ist da. Es fehlt nur an linke Kräfte, die tatsächlich diese mögliche Wähler und Wählerinnen ansprechen könnten.
Okay, das klingt nach Entwicklungsmöglichkeiten oder auch, dass es notwendig ist, ja, auch nach Entwicklungsnotwendigkeiten. Das ist sehr interessant. Diese Studie, können Sie noch mal kurz sagen, von wann die ungefähr ist?
Das war vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat für uns Meinungsforschung Agentur Median vorbereitet.
Ja, das ist sehr interessant. Vielleicht zum Abschluss, wir haben jetzt so einen Streifzug wirklich durch viele verschiedene Themen gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir so viele Dinge ansprechen konnten. Vielleicht noch das Thema Europa. Das klang jetzt auch schon ein paar Mal an. Was würde man sich in Tschechien und in der Slowakei und auch was würden Sie sich von einer EU wünschen in dieser Situation? Also was müsste vielleicht auch mehr beachtet werden? Und vielleicht auch von Deutschland.
Also in erster Linie würde man sich das wünschen, dass die Europäische Union tatsächlich aktiv ist und nicht, dass man in Interessen von großen Unternehmen spricht. Und dass man viel mehr Aufmerksamkeit, Probleme von solchen ganz normalen Menschen widmet. Das ist das, was fehlt, was man spürt. Also wenn man beobachtet, wie man diese große Verhandlungen, Runden durchführt, worüber die Politikerinnen und Politiker sprechen. Da sind immer irgendwelche abgehobene Ideen, aber sehr wenig von den Sorgen der Menschen, die in Europäischer Union leben. Und diese Sorgen und diese Ängste muss man auch wahrnehmen. Und ich würde mich wirklich wünschen, dass Ursula von der Leyen einmal über solche Probleme spricht wie Armut oder Arbeitslosigkeit oder Perspektiven für den jungen Menschen und nicht ständig von irgendwelche sehr wichtigen Institutionen, Verträge und solche Sachen, die selbstverständlich wichtig sind. Aber man muss auch andere Aspekte berücksichtigen.
Ich bekomme das Bild, das gebe ich jetzt mal weiter, dass ja eigentlich auch die EU-Politiker sich vielleicht nicht nur für ihre eigenen Länder, sondern auch für die Probleme der anderen Länder interessieren müssten. Ich habe gerade das Bild, dass einfach Politiker sich mal einfach in die anderen Länder mehr begeben, vielleicht auch in ihr eigenes Land an andere Stellen, aber das taucht bei mir auf. Also ein Bild von einem Interesse eben genau für die Menschen, die in den EU-Ländern leben. Wird das in Tschechien und der Slowakei auch so empfunden von der Bevölkerung, dass eigentlich ihre Probleme da gar keinen Platz haben?
Ja, und deswegen auch eine gewisse Weile war Tschechien eine der euroskeptischeren Länder in der Europäischen Union, weil man den Eindruck hatte, dass selbstverständlich man macht viel, man spricht viel in der Europäischen Union, aber im Grunde genommen, welche Interessen dort vertreten werden, weiß man nicht so im Ganzen. Sehr wichtig sind alle diese Mittel, die man zur Verfügung stellt, selbstverständlich, aber wie gesagt, es fehlt, aber das ist ein riesengroßes Problem. Es fehlt an einer Sozialpolitik die durch die Europäische Union umgesetzt wurde. Zumindest, dass man irgendwelche Hinweise schreibt oder solche Richtlinien, damit sich die Mitgliedsländer daran halten. Und da diese Menschen, die so frustriert sind, damit sie auch eine gewisse Unterstützung bekommen, dass man auch an diese Probleme denkt.
Also ein Appell für eine europäische Sozialpolitik, die dann einen Zusammenhalt fördern könnte, dass man sich überhaupt als Europäer im Sinne von EU fühlt. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Haben wir noch ein Thema, das wir nicht behandelt haben, was Sie noch gerne einbringen möchten? Gibt es etwas Wichtiges noch?
Also ich wollte nur am Ende sagen, dass trotz aller Schwierigkeiten, Probleme und eine sehr komplizierte Lage eigentlich die deutsch-tschechische Beziehungen jetzt sehr gut sind. Und ich würde sagen, eigentlich historisch gesehen, das ist fast ideale Lage.
Können Sie kurz sagen, woran Sie das festmachen? Also das wäre auch noch eben eine Frage. Was ist wichtig für die deutsch-tschechischen Beziehungen und woran machen Sie das fest, dass Sie jetzt gut sind? Also für Sie von Ihrer Seite aus?
Also ich meine nicht nur über Politik. Ich habe gedacht an die Kultur, historischer Austausch, Debatte zu solche, würde ich sagen, manchmal sehr schmerzhafte historische Probleme und auch eine gewisse Nähe zwischen den beiden Gesellschaften. Weil große Politik kann sich immer Wege suchen und auch Unternehmen oder das Geld, das fließt, ja, das ist immer sehr gut abgesichert. Aber diese, würde ich sagen, gesellschaftliche Beziehungen, die scheinen mir wirklich sehr gut zu sein.
Vielen Dank, Frau Wiatzdecka, für das wirklich interessante Gespräch. Vielleicht sehen wir uns einfach auch mal dann in Prag und können das ganz anders fortführen. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen.